Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen bei Episode 28 vom History Lost in Time Podcast. Zwar wäre eigentlich ein Luftfahrtthema dran, aber da es hier um Flugzeugträger geht, ist es ja nicht so weit entfernt von reiner Luftfahrt. Hier also eine Episode zum Thema Luftfahrt und Marine. Und vom Skript abweichend gleich mal eine Ankündigung. Ich hatte kürzlich Freude an einer Zahn-OP. Der Heilungsprozess ist am Laufen. Sollte ich also etwas undeutlicher sprechen als sonst in dieser und einer der nächsten Episoden, dann liegt es daran, ich bin nicht betrunken.
Das Thema dieser Episode.
Durch Zufall habe ich online von diesen zwei außergewöhnlichen Schiffen gehört und wusste, dass ich darüber mal sprechen muss. Immerhin geht es hier um die einzigen beiden Flugzeugträger, die mit Kohle betrieben worden sind.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Als Quelle dient mir in diesem Fall nur das Internet. Genannt seien als Hauptquellen Wikipedia und ein sehr gutes Video von Drachinifel, welches am 20. März 2024 auf YouTube veröffentlicht wurde. Noch bevor die USA im Dezember 1941 in den Krieg eintraten, war klar, dass die US Navy wesentlich mehr Marinepiloten benötigen würde. Das Problem dabei ist, dass man nur einen Teil der Ausbildung an Land durchführen kann. Damit ein Pilot in der Lage ist, auf einem Flugzeugträger zu landen, muss er auf einem Flugzeugträger landen üben. Da die US Navy aber keinen Überfluss an Trägern hatte, kam der Vorschlag auf den Great Lakes bei Chicago große Schiffe zu Übungsträgern umzubauen und dort die Ausbildung durchzuführen. Nachdem die Japaner am 7. Dezember 1941 die USA bei Pearl Harbor attackiert hatten, wurde dieser Vorschlag aufgegriffen und so schnell wie möglich umgesetzt. Da die Schlachtschiffflotte bei dem Angriff dezimiert wurde und außerdem nun klar war, dass Schlachtschiffe nur noch die zweite Geige im Krieg zur See spielen konnten, mussten alle verbliebenen Flugzeugträger im Kampfeinsatz bleiben. Neue Träger würden Jahre bis zur Einsatzreife benötigen. Einen der verbliebenen Träger für die Ausbildung abzustellen, kam daher nicht in Frage und die Great Lakes-Idee machte immer mehr Sinn. Die Great Lakes darf man sich zudem nicht als ruhige Binnenseen vorstellen. Auch hier gibt es heftige Stürme. Da das Eindringen feindlicher Luft- oder Seestreitkräfte quasi ausgeschlossen war, mussten die Übungsträger nicht bewaffnet sein. Es war auch keine Eskorte nötig. Man konnte mehr oder weniger unter Friedensbedingungen ausbilden, während alle US-Schiffe im Atlantik, Pazifik oder der Karibik permanent mit deutschen oder japanischen U-Booten rechnen mussten. Zudem gab es bereits US-Militärbasen an den Küsten des Sees, was die Ausbildung erleichtern und den Ausbau von Infrastruktur verkürzen würde. Die US-Marine hatte bereits Erfahrung gesammelt mit dem Umbau von konventionellen Schiffen in Hilfsflugzeugträger. Diese Erfahrung machte man sich nun zunutze. Das erste Schiff, was man umrüstete, war die C&B, ein 1912 gebautes Kreuzfahrtschiff. Es war ein Schaufelraddampfer, der noch mit Kohle betrieben wurde. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 19 Knoten. All das waren keine besonders guten Voraussetzungen für einen Übungsträger. Aber das Schiff war groß und es war billig zu haben, da der Besitzer dringend Geld benötigte. Von März bis August 1942 wurde die C&B umgerüstet. Sie erhielt ein hölzernes Flugdeck, eine flugzeugträgertypische Insel und einen Antennenmast. Das Flugdeck war sehr breit, fast so breit wie bei einem großen Flottenträger, aber nur so lang wie bei einem leichten Träger der Independence-Klasse. Insgesamt 8 Fangseile, deutlich mehr als bei einem Träger im Kampfeinsatz, wurden installiert. Unter dem Namen USS Wolverine und der Nummer IX-64 wurde das Schiff am 12. August 1942 in Dienst gestellt. Zu dem Zeitpunkt war aber bereits klar, dass ein zweiter Übungsträger nötig sein würde, da der enorme Bedarf an Piloten durch ein einzelnes Schiff kaum gedeckt werden konnte. Die 1924 gebaute Greater Buffalo wurde daher ebenfalls aufgekauft und umgerüstet. Im Gegensatz zur Wolverine erhielt sie allerdings ein modernes Stahldeck. Sie wurde im Mai 1943 als USS Sable IX-81 in Dienst gestellt. Ansonsten waren die Schiffe recht ähnlich. Sie verdrängten 6.500 bzw. 7.300 Tonnen und waren um die 150 bis 160 Meter lang. Die Geschwindigkeit lag bei 18 bzw. 19 Knoten. Damit waren sie zu langsam, um bei Windstille als Träger zu operieren. An windstillen Tagen mussten die Piloten daher ihre Kampfflugzeuge stehen lassen und stattdessen mit den langsameren T-6 Texan-Trainern fliegen. Diese konnten unter diesen Bedingungen auf den beiden Schiffen starten und landen. Ansonsten waren beide Schiffe jeden Tag im Einsatz und über Lake Michigan dröhnten F4F Wildcats, F6F Hellcats, F4U Corsairs, TBM Avengers und SBD Dauntlesses. Im Laufe der Zeit wurden zusätzlich auch Flugdeckmannschaften für Träger sowie Piloten des britischen Fleet Air Arm auf den Schiffen ausgebildet. Und einer der US-Piloten, der seine Trägerzertifizierung auf der USS Sable erhielt, war der spätere Präsident George H.W. Bush. Natürlich gab es zahlreiche Unfälle und Schwierigkeiten. Am Boden des Lake Michigan liegen immer noch bis zu 250 Flugzeuge, die bei den Ausbildungsflügen verloren gingen oder so schwer beschädigt wurden, dass sie aufgegeben und über Bord geworfen werden mussten. Der Kohlebetrieb der Schiffe verursachte anfangs Probleme, da die Kombination Flugzeugträger und Kohlemotoren unbekannt war. Die starke Rauchentwicklung machte es zudem für die Piloten schwierig zu landen. Mit der Zeit gewannen die Besatzungen der Schiffe jedoch so viel Erfahrung, dass sie mit den Problemen fertig wurden und das Leben für sich und die Piloten leichter machen konnten. Die Schaufelräder machten übrigens keine Probleme. Im Gegenteil, durch die Überbreite der Schiffe konnten die Flugdecks breiter gebaut werden. Da zudem kein Hangar an Bord war, lag das Flugdeck niedriger, was den Schiffen eine höhere Stabilität verlieh. Die Flugzeuge waren an Land stationiert und kamen nur tagsüber zu Starts und Landungen an Bord. Aufzüge gab es keine und Arbeiten an den Maschinen konnten nur an Deck stattfinden. Insgesamt wurden über 17.000 Piloten auf den beiden Trägern ausgebildet. Deutlich mehr als 100.000 Landungen fanden auf den Schiffen statt. Beide Schiffe erhielten daher die American Campaign Medal und die World War II Victory Medal, auch wenn sie unbewaffnet waren und keine Kampfeinsätze gesehen hatten. Sie ermöglichten jedoch den Kriegsschiffen die Konzentration auf Kampfeinsätze und sie lieferten der US Navy, vermutlich auch dem US Marine Corps und dem Fleet Air Arm eine gewaltige Menge an qualifizierten Piloten. Bei Kriegsende hatte die US Navy mehr Träger als nötig und konnte daher die zukünftige Ausbildung auf echten Kriegsschiffen stattfinden lassen. Die beiden Kohleträger wurden daher im November 1945 außer Dienst gestellt. Ein Rückbau war nicht kosteneffektiv und der Erhalt als Museumsschiff wurde nicht ernsthaft erwogen, weswegen sie beide 1947 und 48 verschrottet wurden.
Ein paar abschließende Worte.
Die USS Wolverine und die USS Sable demonstrieren mit ihrer Geschichte eindrucksvoll, wie effektiv gut genug sein kann. Klar wäre es eleganter gewesen, die Ausbildung auf einem richtigen Essex-Klasse-Träger durchzuführen. Man hätte auch gleich die Flugzeugträgerbesatzungen ausbilden können. Man hätte keine Besonderheiten bezüglich dieser Schiffe lernen müssen. Und sicher gibt es noch viele andere Gründe zu nennen. Aber die Wolverine und die Sable waren schnell und kostengünstig verfügbar und haben den einen Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollten: Trägerpiloten ausbilden. Bei heutigen Rüstungsprojekten habe ich manchmal den Eindruck, dass man die eierlegende Wollmilchsau haben will. Es sollen zahlreiche Einsatzzwecke erfüllt werden und es wird versprochen, dass man Kosten spart aufgrund von Synergieeffekten. Aber irgendwie kommt trotzdem jedes Mal ein Waffensystem heraus, was überteuert ist, verzögert kommt und doch nicht alles kann, was versprochen wurde. Mehrere und für einen einzigen Zweck optimierte Waffensysteme, also solche, die eben gut genug und nicht ideal sind, könnten bei den Faktoren Zeit und Geld am Ende besser sein. Die besten Waffensysteme waren immer die, die für einen Zweck gebaut wurden und im Laufe ihrer Einsatzzeit für immer neue Einsatzprofile angepasst werden konnten. Aber gut, vielleicht sehe nur ich das so.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.